Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Starnberg, heute mit Hemd.
Ja, ich bin heute förmlich. Ich dachte, haben wir gar kein Interview heute?
Also nur für mich,
super. Nein, für die Einschulung natürlich meines Kleinsten. Der hat ja heute großen Tag und da habe ich mich schicken.
Ah, wie schön. Ja, super, sehr schön. Also ich bin ja froh, dass wir uns zusammen connected haben heute, weil das letzte Mal hat es ja nicht geklappt. Aus gutem Grund hat es nicht geklappt. Ich habe ja mir gewünscht, dass wir eigentlich parallel zu unserem Deutschlandfinale aufnehmen, aber wir haben relativ schnell gecheckt, das wird nichts.
Ja, es gibt ja Spiele, wo man das gut machen kann, weil du hast eigentlich Konzentrationszeit und willst vielleicht sogar ein bisschen Ablenkung haben. In dem Fall konnte ich weder meine Finger noch Hände und meine Augen stillhalten. War ziemlich am Rumwackeln auf der Couch und hatte ja anfangs noch meine Kids dabei. Ja, und bei dem Spiel, das ging ja hin und her, waren meine Nerven blank. Da hätte ich keinen sinnvollen Podcast mehr aufnehmen können.
Ja, ich habe es gemerkt, als ich dir Fragen gestellt habe und du einfach nicht reagiert hast. Da habe ich gemerkt, das wird heute nichts mehr.
Da habe ich einfach nicht gehört, weil neben mir irgendein Kind ins Ohr gebrüllt hat. Papa, faul!
Ja, fair enough. Du hattest ja am Anfang auch keine Kopfhörer an. Aber lass uns noch mal kurz über das Spiel reden. By the way, ich bin von einem Bekannten eingeladen worden für eine Keynote zum Thema tatsächlich Human-Centric Leadership. Ich hätte dich auch gefragt, aber da das pro bono ist, dachte ich, willst du bestimmt nicht aus Starnberg herfahren für eine Stunde.
Ohne Geld mache ich nichts. Weißt du.
Nee, du bist ja Unternehmer jetzt. Du musst gucken, wie du deine Zeit investierst. Aber ich habe bei diesem Vortrag geplant, auch über das Turnier zu sprechen, über die Europameisterschaft. Ich habe da auch ein bisschen verfolgt, wie der Dennis Schröder auch während der WM dann agiert hat, wie er auch früher war als Leader. Aber mich würde jetzt erstmal deine Meinung interessieren zum Finale, weil das haben wir parallel geschaut zueinander. Was ist deine Zusammenfassung dazu?
Parallel geschaut. Ich habe auch mit einigen anderen noch, die mir dann irgendwelche WhatsApps geschrieben haben, immer so, ich kann nicht mehr hinschauen. Ja, warum schreibst du mir denn, dass ich nicht mehr hinschauen kann? Was soll denn der Mist? Aber nein, es war ein spannendes Spiel. Deutschland lag ja sehr schnell zurück am Anfang. Ja, das war jetzt bei einigen anderen Spielen auch schon mal der Fall, wo die Anfangsviertel vielleicht nicht so ganz optimal waren oder die Anfangssekunden. Und dann sind sie ja relativ zügig wieder ins Spiel gekommen. Und was mich aber fasziniert hat, also irgendwie das gefühlt, war die ganze Zeit immer die türkische Mannschaft mit leichter Oberhand. Ja. Also lag ja häufiger vorne und der Şengün, der Center von Wilson Roberts, der ja machen konnte, was er wollte eigentlich, hat er jeden Ball einfach nur reingedrückt. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, also ich war zwar nervös, aber ich hatte nicht das Gefühl, Deutschland wäre abgehängt, ja, also oder hätte keine Chance oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, dass die Moral dieses Teams einfach super stark ist. Ja. Dieser Teamzusammenhalt, der Dennis Schröder, hast du ja schon mal angesprochen, hat er da die ersten drei oder ersten vier Viertel bis auf die letzten fünf Minuten jetzt nicht seine Glanzleistung eigentlich eingebracht. Und trotzdem hat es vielleicht doch. Ja, du hast ihn ja immer wieder gesehen, wie er auch reingebrüllt hat, die Leute im Positiven motiviert hat. Ich glaube, dass da die Rollenspieler als auch die Führungsspieler exzellent dazu beigetragen haben, dass die Teammoral eben so hoch ist und dass die da einfach eine Glanzleistung abgelegt haben. Und Glanzleistung war jetzt nicht mit 50 Punkten zu gewinnen, aber so, dass sie nicht zu weit zurück waren und so, dass sie am Ende die Nerven bewahrt haben. Und dann kam das Leadership-Thema nochmal durch. Ja? Also das denke ich mir, musst du erstmal schaffen. Du spielst von 40 Spielminuten 36 mittelmäßig. Also er war ja nicht schlecht, ne? Aber du spielst ja nicht deine Glanzleistung. Und dann hast du die Nerven, trotzdem noch die wichtigen Würfe zu nehmen. Das fand ich schon grandios, auch vom Schröder, wobei ich großer Franz-Wagner-Fan eigentlich ja bin. Und Tristan da Silva, glaube ich, ist ein super Talent, von dem wir noch ein bisschen was hören werden. So, aber das sind erstmal so meine ersten Eindrücke nach dem Spiel, die mir einfach hängen geblieben sind. Also sehr, diese Bilder, die du nachher gesehen hast, wie die sich wirklich gefreut haben, ja, ehrlich gefreut haben. Und sogar Tränen von einem Schröder, den ich ja früher gar nicht so sehr mochte, muss ich sagen, so von der Art und Weise her. Und da muss ich schon sagen, ja, doch, jetzt ist er mir sympathisch. Ja.
Ja, schön. Also ich kann das teilen, was du sagst. Ich glaube aber auch, dass die türkische Mannschaft sehr gut eingespielt war und wirklich diesen Sieg wollte. Und du weißt ja, dass die türkische Mannschaft im Gegensatz zu Deutschen keinen Weltmeistertitel noch nebenbei im Rucksack dabei hatte. Ich habe gedacht, weil sie länger vorlagen und die Deutschen länger zurücklagen, also von der reinen Nettospielzeit, also wie lange haben die Türken geführt versus die Deutschen, da waren die Türken ja überlegen. Und ich glaube, am Ende, das war so ultra knapp, das hätten genauso gut die Türken gewinnen können. Wir waren natürlich für Deutschland, ne? Und die Kinder haben auch wahnsinnig mitgefiebert. Wir hatten uns schon unsere Deutschland-Hoodies für den nächsten Morgen bereitgelegt, hatte ich auch rigoros an am Montag. Ja, zwei haben mich sogar gefragt, hey, warum hast du so ein Deutschland-Trikot? Und habe ich gesagt, sag mal, auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Hast du das nicht mitbekommen? Anyway, aber wir haben alle unsere Trikots getragen am nächsten Tag. Aber das hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können. Was mich sehr gefreut hat an der Stelle ist, dass das ein sehr faires und ja ehrliches Match war, wo beide Mannschaften wirklich fair und gut und mit Power dieses Ding gewinnen wollten. Und am Ende des Tages haben doch eigentlich beide gewonnen, weil die haben den Sport nach vorne gebracht, die haben Team Spirit nach vorne gebracht. Und was mir sehr gut gefallen hat, das wollte ich nochmal erwähnen, zu Schröder. Ich habe ja ein bisschen recherchiert über ihn, bevor ich ihn quasi als Person in meinen Vortrag eingebaut habe. Und der Dennis Schröder war offenbar früher bekannt als jemand, der eher enfant terrible war, also über selbstbewusst. Ja, vielleicht auch egozentrisch und eher auf sich selbst fokussiert statt aufs Team. Und der hat es geschafft, mit der Zeit authentisch, leistungsorientiert, emotional stabil zu werden. Also im Prinzip ein taktischer und emotionaler Anführer. Und deswegen fand ich das auch am Sonntag so schön, dass er in den entscheidenden Momenten eben die Leadership übernommen hat in diesem Spiel. Und wenn du dich erinnerst, ich glaube, das war einmal der Şengür und einmal war das der Osmani, die einen Fehler gemacht haben. Das waren so die letzten 2-3 Minuten im Spiel. Da haben sie im Angriff zu mutig versucht, so einen komischen Wurf reinzumachen. Und die Deutschen haben das dann bestraft. Und der Schröder hat dann ja diesen letzten Wurf, der war so ähnlich wie dieser letzte Wurf von Jordan, witzigerweise, wo er den Mitspieler so ein bisschen hat vorbeilaufen lassen, so Ankle-Breaker. Und dann ist er hoch zum Wurf und hat ihn dann reingemacht. Und da wusste ich dann, okay, jetzt haben sie es geschafft, mit 5 Punkten Abstand dann wirklich den Sieg halt zu holen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die türkische Mannschaft wirklich das so sieht, dass sie auch Gewinner sind. Also weiß ich nicht genau, auch wenn sie den Sport voranbringen.
Die sind im Finale gewesen. Nach ein paar Tagen wird die Silbermedaille auch ihren Wert haben, meinst du ja, nicht? Die haben gegen den Weltmeister gespielt.
Ich habe ja einen relativ großen türkischen Freundeskreis.
Also was sagen die?
Die haben das an dem Abend nicht so gesehen, dass die türkische Mannschaft sicher war.
Ich hatte ehrlicherweise aber Angst davor, wenn die Türken gewinnen, was ich ihnen sehr, sehr gegönnt hätte, dann wären hier die Korsos unterwegs gewesen.
Ja, also vielleicht Dennis Schröder, jetzt haben wir vielleicht eine Folge hier über Sport, aber macht ja nichts. Dennis Schröder aus Braunschweig-Zeiten und deutschen Bundesliga-Zeiten, der war halt richtig gut, muss man sagen, aber eine gewisse Überheblichkeit war da schon dabei. Und jetzt musst du mal überlegen, in der NBA, der wurde jetzt ja wie häufig getradet? Ja, etliche Male von Mannschaft A, B, C, jedes Jahr teilweise 2 Mannschaften, die er dann durchgelaufen hat. Also das muss ja auch an einem nagen irgendwie. Gut, da verdienst du Geld, klar. Aber du wechselst ja deinen Arbeitsort nicht nur, sondern deinen Wohnort und hast ja keine Mitspracherechte. In der NBA ist es ja mehr oder weniger Zwang, wenn du nicht gerade aus deinen Verträgen aussteigen musst oder willst, dass du dann da mitmachst. Und das finde ich schon beeindruckend, dass du das nicht nur wegsteckst, sondern, also ich habe zumindest nie was gehört von ihm, dass er sich darüber beschwert hätte. Da gibt es ja auch einige. Sondern er macht das und dann liefert er sowas ab. Ja. Und dann hat ein Reporter von ESPN ja, glaube ich, sogar ins Spiel gebracht, dass er in die Hall of Fame kommen sollte, aufgrund der Leistungen, die er eben jetzt in der Nationalmannschaft hatte, finde ich schon eine Anerkennung auch, die gebührend mal anerkannt werden sollte. Aber ja, wenn du über Leadership sprichst, ich halte weiterhin den Franz Wagner als den eigentlichen Führungsspieler.
Das musst du mir mal erklären.
Führung ist ja nicht nur derjenige, der die Verantwortung in dem Sinne vom Vordergrund übernimmt, sondern, ich weiß gar nicht, ob er Topscorer war oder nicht, der mich hat das Halbfinale extrem beeindruckt von ihm, weil er da die ersten Schüsse, glaube ich, die ersten 6 Dinger versemmelt hat und dann trotzdem einfach sozusagen Selbstbewusstsein wiedergefunden hat. Und er ist jemand, so nehme ich ihn zumindest wahr, der eher ein, scheint mir eher bescheidener Mensch zu sein und ein zurückhaltender. Und trotzdem Ich habe ein bisschen beobachtet, wie er die anderen Spieler mitnimmt. Ja. Also er geht zu den Leuten hin, wenn die gefoult wurden, wenn die ein blödes Foul gemacht haben, ja, und spricht mit denen. Ich weiß nicht, was er sagt, aber er bindet die anderen Leute ein. Und neben seinem Punktedrang und dass du den nicht halten kannst in der Defense, fand ich das eher beeindruckend, dass er meines Erachtens im Hintergrund, da müssen wir mal ein, dass er dann zur Nationalmannschaft fragen, ob das wirklich stimmt oder ob er die nur anpöbelt vielleicht, ja, aber es schien mir so, dass er da den Rücken stärkt, ja, wenn die Fehler gemacht haben, wenn er auf der Bank saß oder wenn andere auf die Bank gegangen sind. Da kam immer irgendein Spruch mit einer der Gründe, warum da so eine Teammoral herrscht.
Sehr schön. Also vielleicht können wir mal eine Folge machen über Silent Leadership. Leadership im Hintergrund, ja. Also ich finde den auch sehr, sehr angenehm. Und weißt du, die schönste Aktion überhaupt, die ich gesehen habe an diesem Abend, war, als der Franz Wagner das Trikot von seinem Bruder Moritz getragen hat. Und zwar verkehrt herum, dass man es lesen kann. Und man hat ja dann auf Magenta, weiß nicht, ob du auch auf Magenta geguckt hast, da waren ja die gescheiten Reporter, die haben ja den Moritz aus USA zugeschaltet. Und du hättest mal den Moment sehen sollen, als er das gesehen hat.
Ja, ich habe es gesehen, also, der war total fertig.
Wunderschöner Moment.
Emotional. Ja. Ja, das war eh schön. Der hat sich auch ein, also die ganze Wagner-Familie an der Stelle sei gegrüßt, vielleicht hört ja einer zu. Die Eltern waren ja auch dabei und ich glaube, da können die, also ja, alle sehr stolz natürlich auf die Europameister, Weltmeister sein. Und heute Morgen habe ich einen Post von Marco Pesic gelesen, der auch nochmal sagte, hey, gab es so eine Dynastie der spanischen Mannschaft, dann USA natürlich auch und früher der serbischen Teams dann auch, die einfach dominierend war. Und jetzt ist es Deutschland gerade, ja, ein in Europa oder vielleicht sogar weltweit dominierendes Team, das den Sport prägt. Und das muss man überlegen. Deutschland im Basketball, ich meine, wir sind da in der Zeit aufgewachsen und haben uns das gewünscht, haben die Europameistertitel 93 miterlebt. Aber so richtig super Durchbruch im Vergleich jetzt zum Fußball oder auch Handball kam nicht unbedingt. Und jetzt dominieren wir diesen Sport. Also wir im Sinne von der deutschen Mannschaft, wir beide vielleicht nicht ganz, aber zumindest nur
im Herzen.
Aber sehr schön. Ich habe mich da sehr gefreut und bin da weiterhin guter Dinge und habe heute erstmal ein paar Würfe genommen auch.
Ja, cool. Also dass nicht das bei jedem angekommen ist, habe ich ja auch vorhin erläutert. Aber immerhin zwei meiner drei Jungs spielen ja Basketball. Den vierten kriege ich auch noch, den dritten kriege ich auch noch dazu. Vierten habe ich ja nicht. Der vierte bin ich. Den kriege ich auch noch dazu. Und ich hoffe, dass der Sport weiter Auftrieb bekommt. Weißt du, ich habe auch mit vielen Eltern natürlich Kontakt über die Spiele, die es am Wochenende gibt bei den Kindern. Und mir haben mindestens 3-4 Eltern schon erzählt, dass deren Kinder vorher beispielsweise Fußball gespielt haben. Also nichts gegen Fußballfans hier an der Stelle. Aber die sagen, dass im Basketball einfach diese Teamwerte und diese Zuschauer, dieses Flair, das ist ein anderes. Das ist viel familiärer, viel einfach respektvoller, netter. Ne? Also das ist viel beschaulicher an der Stelle. Im Fußball ist es, glaube ich, deutlich aggressiver. Liegt vielleicht auch daran, dass ein wahnsinniger Wettbewerb da ist. Aber Basketball ist schon ein ganz toller Sport. Aber ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß auch, wie wir da ticken.
Und wenn das jemand immer noch nicht glaubt, dann bitte bei uns mal melden. Wir laden, vielleicht verlosen wir an der Stelle einfach mal auch ein Basketball-Ticket für, sei es für die Heidelberg Academics oder für die Bayern München Basketballer. Ja, da laden wir gerne mal ein oder zwei Zuhörerinnen ein, wenn uns denn da eine Nachricht erreicht und um dann zur Überzeugung zu leisten, dass das echt ein cooler Sport ist.
Sehr, sehr gerne. Und was wir natürlich auch gerne anbieten, wenn Zuschauer Lust haben, mit uns auf den Platz zu gehen, auch dafür stehen wir zur Verfügung.
Du meinst oder? Zum Basketballplatz, zum One-on-One?
Natürlich,
oder
so, natürlich.
Sowas, ja. Ja, das machen wir auch und berichten dann live davon, wie wir per Ankle-Breaker das Spiel gewinnen oder auch nicht.
Und Danks, nicht vergessen. Also Andi, jetzt sollten wir vielleicht mal nach einer Viertelstunde rüberschwenken zu unserem Thema. Ich hatte dich ja angeschrieben vor einigen Tagen, dass mich ein Thema reizt, über das ich gerne mit dir sprechen würde und ich würde dir gerne mal sagen, woher das kommt, weil das hatte ich dir nicht geschrieben. Wir haben nämlich, genauso wie viele andere Unternehmen ja auch, Schulungen, an denen wir teilnehmen müssen, auch Mandatory-Trainings. Und eins dieser Mandatory-Trainings ist High Performance und Low Performance. Also wann kriegt man als Individuum, als Mensch High oder Low Performance und wie kann man das vielleicht auch beeinflussen als Kollege, Kollegin, als Führungskraft? Und ich fand vor allem das Training über Low Performance sehr interessant und ich hatte dir da ja auch was zugeschickt, was ich da interessant fand als Übersicht. Und ich dachte mir, vielleicht können wir beide einfach das Ding mal als Anhaltspunkt nehmen und drüber reden, wann und wie uns das begegnet und vielleicht auch unser eigenes Beispiel hernehmen und sagen, wann waren wir denn mal mal Low-Performer und warum war das so? Wie kann man das denn vermeiden? Wollen wir uns darüber mal unterhalten heute?
Ja, können wir gerne machen. Also ist ja mal was, normal gehen wir eher in die High-Performance-Ecke, ne? Und jetzt mal das von der anderen Seite zu analysieren oder mal durchzugehen, finde ich eine gute Sache. Selbstkritisch, auch auf uns selber mal bezogen oder auf das Umfeld. Lass doch mal durchgehen. Du hast ja eine Grafik geschickt mit verschiedenen, also ein Fischgrätendiagramm heißt
das. Fischgräte, glaube ich, ne? Ganz genau. Ich habe aber einen Vorschlag. Bevor wir da reingehen, würde ich gerne das Thema andersrum aufsatteln. Ich würde gerne vielleicht damit starten, dass wir beide mal einen Moment aus unserer Karriere rausgreifen, wo wir sagen, hey, da war ich definitiv Low Performer. Und ich gehe da gerne in Vorleistung. Ich gehe mal zurück in die Zeit, als ich noch bei der SAP war. Da gab es eine Situation, in der ich mit einem klaren Mandat ausgestattet war, eine klare Aufgabe hatte und von allen möglichen Seiten aber nach ein paar Wochen wahrgenommen habe, Kritik empfangen habe. Ich weiß heute auch, woran es lag. Ne? Ich habe das ganze Thema aufgearbeitet. Aber ich habe mich wiedergefunden in einem Moment, wo ich auf der einen Seite versucht habe, Sachen mit einer gewissen Power und mit einem gewissen Selbstbewusstsein, wie du mich ja auch kennst, nach vorne zu treiben. Gleichzeitig habe ich gemerkt, kommt von allen Seiten Widerstand. Und ich gebe dir auch das Beispiel, das Konkrete. Ich war damit beauftragt worden, auch als derjenige, der dafür zuständig ist, ein White Paper zu machen. Also im Prinzip ein Strategiepapier für eine Abteilung. Und das war meine Aufgabe in meiner Rolle, aber das lag auch in meiner Abteilung. Die Abteilung war sozusagen der Owner von diesem Papier. Und ich habe dieses Papier angefangen zu schreiben, aber ich habe aufgrund der Zeitkritikalität nicht genügend Input mir geholt von den Peers, um die es ja auch ging. Also in diesem Paper habe ich ja nicht nur beschrieben, was jetzt die L0-Ebene Strategie ist, sondern auch in die einzelnen Bereiche hinein. Und zu Recht haben sich meine Peers damals zu wenig abgeholt, zu wenig gefragt, zu wenig involviert gefühlt. Ich dachte mir, die Personen kennt, wenn ich das mache, dann wird das Thema eine never-ending story. Mein Gedanke war, ich mache jetzt eine 60% Version fertig, dann steht das Gerüst und wir können dann da reinarbeiten. Aber ich habe das nicht gut genug kommuniziert, sondern ich wollte einfach durchmarschieren. Die Annahme der anderen Seite zu Recht war, dass sie gesagt haben, hey, was geht ab? Der schreibt hier was über unsere Units, ohne zu wissen, was wir eigentlich sagen wollen. Das kann ja auch nicht sein. Und so war das dann so gekommen, dass ich irgendwann an einem Punkt stand, wo mein Chef gesagt hat, hier, das kannst du nicht machen und ich stoppe das Thema jetzt und ich habe dann die 2, 3, 4 Wochen danach mich extrem, extrem schlecht gefühlt und das Gefühl gehabt, ich bin hier im absoluten Low-Performance angekommen. Vielleicht noch ein Gefühl, was ich von der Zeit noch rüber transportieren will und dann kannst du gerne darauf reagieren und auch gerne dein Beispiel teilen. Das Gefühl war Paralyse. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich sollte nichts mehr anfassen, weil es dann kaputt gehen würde. Und ich habe dann gesagt, okay, bevor ich jetzt hier nach vorne gehe, irgendwas kreiere, irgendwas frage, mache ich lieber nichts mehr. Und das ist natürlich schlecht, ja, wenn du stehen bleibst. Das ist so wie ein Kind will die Straße überqueren und ist dann verwirrt, weil es gelaufen ist, als dann ein Auto kam. Das Auto bleibt stehen, das Kind bleibt aber dann auch stehen. Also eine Art Untätigkeit, weil Confusion, weil du bist verwirrt, du hast keine Klarheit mehr im Kopf.
Also danke fürs Teilen und an der Stelle, kennst du es vielleicht aus Interviews, ne? Wenn dann rauskommt, können sie mal ihre 3 größten Schwächen oder haben sie mal einen Fehler gemacht und dann kommen häufig diese Floskeln mit, ja, ich war zu ungeduldig, ich will zu viel, hab zu viel geleistet oder so ein Blödsinn, ja, ich habe meine Schuhe zu klein oder ich weiß nicht, aber irgendein Blödsinn kommt da meistens. Ne? Ich habe die Frage nie gestellt, aber es gibt genügend, die stellen, aber die Antworten sind meistens katastrophal erfunden. Deswegen, und das ist ja, was du sagst, ist ja ein wirkliches Thema, was dich in dem Falle berührt hat. Ja. Und ich finde das auch vollkommen okay, dass man da diese Lähmung, die du beschreibst, zulässt eigentlich. Ne? Ich habe ja einiges gelernt hier von meinen Co-Gründern, die ja Psychologen auch sind, also mir mal nicht gut ging, dann du und ich sind ja dann jemand, der möglichst schnell wieder da rauskommen wollen, ne? Möglichst schnell wieder in eine Richtung kommen wollen und dann ist so eine Lähmung ja natürlich komplett gegen die Natur von uns in dem Falle und trotzdem ist es wichtig, die mal anzuerkennen und zu sagen, ja, der Körper, der Geist braucht mal diese Verschnaufpause, um dann wieder Klarheit zu sammeln, ja, und das zu forcieren, glaube ich nicht, dass das hilfreich wäre, ja, das kommt dann, das ist wie so ein Trauma, was du wegdrückst, das kommt dann irgendwann wieder und deswegen finde ich es auch okay zu sagen, ja, vielleicht brauchst du dann mal einen Tag länger oder eine Woche oder x Tage, bevor man da wieder in eine Performance gehen kann, die dem normalen Gefühl entspricht.
Verstehe ich dich richtig? dass du dann bildlich gesprochen aus deinem Körper rausgehst und dieses Thema so vorbeigehen lässt. Also du beobachtest, dass da was passiert.
Genau, also ich nicht gar nicht vorbeigehen lässt, sondern lass es einfach zu. Lass die Lähmung zu. Versuch, also nicht immer ist, glaube ich, das Ruder rumreißen zu wollen, mit Gewalt das Richtige. Und irgendwann musst du natürlich den Weg wieder zurückfinden. Wenn du das, von dieser etwas distanzierteren Ebene erreichst, dann glaube ich, ist das auch gut steuerbar wieder. Wenn du die Schlechtleistung oder was gemacht hast, was dich bewegt, ja, dann ist das okay. Ja, dann ist es, glaube ich, die Reflexion dabei, ist, glaube ich, das Wichtige. Und auch die Reflexion nicht nur der Schlechtleistung in dem Fall oder der Low-Performance, sondern auch die Reflexion darauf, wie du dich dabei fühlst.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Fair enough. Also wieder was gelernt, ja. Also du sagst, manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Und statt das mit einem Krampf oder mit noch mehr Energieaufwand zu verhindern, musst du eigentlich auch diese schlechte Welle einfach reiten und mitnehmen und das passieren lassen. Ja, auch wenn es sich nicht gut anfühlt erstmal.
Es fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss dann experimentieren mit, bin ich schon wieder so weit? Bin ich weit genug, dass ich jetzt wieder was anfangen kann? Oder belaste mich dann wieder? Also wenn ich jetzt, gibt ja auch die, wenn ich dann das erzwinge und frühzeitig wieder durchstarten will und merke, oh, mich baut sich wieder auf irgendwo und Richtung Panikattacke vielleicht schon auch in einer geringeren Form, ja, dann lass es lieber nochmal. Lass es nochmal einen Tag setzen, ja. Sprich vielleicht nochmal mit jemandem drüber, je nachdem, was du für ein Typ bist, wie du es verarbeiten willst, anstatt dann zu sagen, nee, ich muss da jetzt durch mit dem Kopf durch die Wand. Das halte ich dann für kontraproduktiv. Muss jeder für sich auch ein bisschen entscheiden, wie man vorgehen möchte, aber ich glaube, diese bewusste Entscheidung, ja, will ich das jetzt wirklich oder gucke ich es mir nochmal einen Tag an?
Das klingt so, als ob das aus dem System raus muss und dass das organisch passiert.
Ja, ich meine, du kennst ja Change und die Trauerkurve, ja, das ist ja
Kubler-Ross.
Ein bisschen in die Richtung, auch da, du kannst diese Trauerkurve, diese Change-Kurve ja nicht haben, du hast sie auf jeden Fall, du kannst sie beschleunigen und schauen, dass sie nicht so tief wird und ähnliches und genau darum geht es, du musst im Grunde durch den Prozess durch, kannst gucken, wo du am besten angreifen kannst, aber es hilft nicht zu sagen, den ignoriere ich jetzt und ich überspringe deine Phase. Sei es in dem Fall die Phase, wo du einfach gelähmt bist, ne, wie du gesagt hast.
Sehr gut, also wieder was gelernt. Was ich da noch reingeben kann, ist in dieser Zeit, in der du Fehler machst und dann sagst, zu dir selbst sagt, ich bin irgendwie, ich habe low performed oder was auch immer, da bist du ja sehr, sehr selbstkritisch und du reflektierst sehr viel. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich auch eine gute Zeit, weil du dann kritisch auf dich drauf guckst. Das ist im Sport ja auch so. Wenn du verlierst, dann guckst du ja, warum habe ich verloren? Und so gesehen gefällt mir, was du gerade gesagt hast, wenn du das eh durchleben musst, dann kannst du es ja bewusst durchleben und sagen, gut, ist halt scheiße jetzt, aber ich lasse das passieren. Ich reflektiere und gucke, was ich das nächste Mal besser machen kann. Und das ist, glaube ich, dann auch eine gesunde Haltung.
Und nicht, dass mir das immer gelingen würde. Ja, also das sind immer die schlauen Sprüche, die wir hier haben. Das heißt ja nicht, dass wir das auch direkt anwenden können. Aber das ist so der Versuch, welche Taktik kann man auch anwenden für sich selber, ne? Oder für auch andere. Oder welche versuchen wir auch als Führungskraft mal mit unseren Führungskräften, die wir ja auch coachen, irgendwie mitzugeben.
Ne? Ja, voll. Und weißt du, die Leute, die mich auf den Podcast ansprechen, denen sage ich ja auch selber, das ist in erster Linie für mich, aus meiner Sicht, eigentlich ein Podcast für mich selber. Weil die Dinge, die wir besprechen und vorher auch recherchieren, die helfen uns ja auch, dass wir unsere Gedanken sortieren und Klarheit schaffen für uns. Also, was ist dein Beispiel?
Low Performance. Ich habe in der Tat vor einigen Wochen mal so eine Übung gemacht. Ich weiß gar nicht, worum es ging da. Ich habe mich vorgestellt, du machst ja also im Business-Kontext, dann rastest du ja so deinen Werdegang ab. Warum auch immer, bin ich an jeder Stelle auf irgendeinen Punkt gekommen, den ich versemmelt habe. Und fairerweise in jeder Station, die ich durchlaufen habe, so beruflich, also sowohl Rollen, Arbeitgeber oder Standorte, ich könnte dir bei jeder Station sagen, das war eine Situation, wo ich minimal in dem Fall performt habe. Was ich schon mal erzählt hatte, war in der ersten Folge, wenn du dich vielleicht daran erinnerst, das Thema bei der SAP Global Marketing.
Excel-Sheet,
habe mich verrechnet, der Organisation einen siebenstelligen Betrag gekostet. Und da können die Zuhörer, Zuhörerinnen gerne nochmal, ich meine, es wäre die erste Folge, dass das Vertrauensthema
gewesen.
Hört da nochmal rein. Da wurde ich in der Tat schon ein paar Mal drauf angesprochen, ob das denn wirklich gewesen ist. Und ja, also ich bestätige das nochmal. Und David Capet, mein damaliger Manager, der da auch drin vorkommt, der ist jetzt Anfang Oktober, ist der wieder in Deutschland, macht hier eine kleine Familientour. Wer es nicht glaubt, spricht bitte mich oder den David Capet an, der in Heidelberg und Nürnberg und in München unterwegs sein wird. Der wird es bestätigen können und wird wahrscheinlich lachen. Aber ich bin ein bisschen hin und her gerissen, welches Beispiel ich dir nennen soll. Weil es gibt auch eins, wo ich nicht sicher bin, musst du mir sagen, ob ich es schon mal erzählt habe hier. Da bin ich gerade in die USA gegangen, in meiner globalen HR-Business-Partner-Rolle für den Kollegen Zia Yusuf. Der war da Senior Manager für einen größeren Bereich tätig, ist einer der schlauesten Menschen, einfach vom Intellekt her, den ich kenne. Die Phase war echt anstrengend, also die ersten Monate dort. Also die Geschwindigkeit in den USA, in Palo Alto, war halt sehr viel höher erstmal von der Arbeitsgeschwindigkeit als in Deutschland, in Waldorf. Das war das eine. Das zweite war, ich habe halt von amerikanischen oder US-Arbeitsrecht oder kalifornischen Arbeitsrecht mal überhaupt keine Ahnung. Ja. Und ich hatte gedacht, ich bin da in der globalen Businesspartnerrolle, ich brauche da nicht so richtig die Ahnung von. Ja, Pustekuchen. Da kamen ganz viele lokale Fragen auf, die ich nicht beantworten konnte und auf andere angewiesen war, dass sie mir helfen. Hat alles lange gedauert und irgendwann habe ich eine E-Mail weitergeleitet bekommen, also in dem E-Mail-Trail, ja, stand dann unten drin. Und übrigens, ich glaube, wir müssen Andreas feuern.
Oh, shit.
Ja, und dann guck, das hatte mir der SEA weitergeleitet von einem seiner Direct Reports, also auch einem Senior Vice President, also relativ hohe Hierarchie irgendwie, der sagt, also da stand, habe ich dann weitergelesen, und da stand dann drin, ja, hier, ich habe die Anfragen gestellt, kommt keine Antwort, also von mir wäre keine Antwort gekommen, stimmt auch. Die Besetzungen, Teambesetzungen dauern ewig lang und eine Kritikliste und eben darunter mit, ich glaube, dass Andreas, dass wir den entlassen müssen, ja. Und dann leitet er mir das weiter, ja. Und da dachte ich, ja,
Sie ja auch ein geiler Typ, ne? Leitet ihr das einfach weiter?
Also, Kommentar, also FYI, ne? Hier, so. Und ich dachte, what the fuck?
Nicht, ja. Auch nicht FYA. Also
nein. Und dann ich saß da in meinem, also netterweise hatte ich da sogar ein Büro, bei dem, im Business da drin, also nicht weit vom Sie entfernt und gehe leicht irritiert. Also war vollkommen fertig. Ja. Gehe dann aber zum SEA, klopfte an und sagte, SEA, du hast mir was weitergeleitet, können wir da mal gerade drüber sprechen? Und sagt er, nee, jetzt gerade nicht, lass uns nochmal, also machen wir ein andermal. Ja. Und dann sagt er, ja, das ist total fertig. Ja. Ich habe danach noch mit ihm gesprochen und in der Tat haben wir das dann aufgearbeitet und es war wirklich, ich will es gar nicht schönreden, das war einfach nicht die Leistung, die das Team, das Business in dem Falle gewohnt war von ihrem vorherigen Businesspartner, der Martina, auch eine tolle HR-lerin, die war halt schon 2-3 Jahre da und hatte das alles im Griff. Ich kam an, hatte eine falsche Vorstellung von der Rolle, von der Verantwortung. Es gab einfach Punkte, die ich nicht konnte. Und ich habe mir aber auch nicht, das war der Punkt, konzentriert Hilfe geholt. Sondern ich habe dann versucht, das selber rumzuwursteln und zu gucken, wie ich das irgendwie lösen kann. Und habe auch nicht in dieser Rolle, die ich ja eigentlich hatte, diese globale Rolle, ich hatte zwar kein Team direkt an mich reporten, aber ich hatte natürlich eigentlich eine Struktur gehabt von Dotted Line oder Matrix HR-Lern, die ich hätte anzapfen können. Aber das war ein gewisser, ich glaube, es war Stolz, der mir da im Weg stand. Ja, ich kam ja als High Performer und Talent und wie auch immer da in die USA und dachte, ja, ich bin der Größte so ungefähr. Nee, ja, und dann habe ich da nicht drauf zurückgegriffen, auf diese Ressourcen, auf diese Menschen, die das eigentlich hätten gut mit mir machen können, weil ich dachte, ich kann das selber. Und habe dann erst in dieser Rolle gemerkt, was du für einen Hebel hast, wenn du Menschen einbindest, ja, wenn du da Verantwortungen auch klar ziehst, ja, wenn du den Menschen auch die Möglichkeit gibst, dort selber zu scheinen. Ja, ich wollte in dem Fall scheinen und habe das genau das Gegenteil erreicht. Anstatt zu sagen, hier der Kollegin Allison, die ich auch sehr schätze, die damals mich hätte unterstützen können, wo ich dir gesagt habe, ja, du kannst das ein bisschen rumwurschteln, aber ich mache das schon. Anstatt zu sagen, hier der Kevin, der Bereich, der SVP, der das geschrieben hatte, betreu du den doch, ja, mach du das doch und du kannst die Sachen, die der fragt, doch alle. Ja, wäre ganz einfach gewesen, habe ich aber nicht gemacht. Habe ich erst danach, ein paar Monate später gelernt, dass das die sinnvolle Alternative war und habe dann meinen Bereich und meine Verantwortung so rumgeschnürt. Aber da war ich auch, da kannst du dir überlegen, bis ich dieses Gespräch hatte, dachte ich fahre wieder nach Hause. Ja. Und ich habe ja einen lokalen Vertrag in den USA gehabt. Ich war nicht auf Assignment, sondern ich habe da ein Local Offer Letter, sprich null Kündigungsschutz, null irgendwas, sodass ich schon ein bisschen Sorge hatte, das ganze Land jetzt in ein paar Tagen verlassen zu dürfen.
Wahnsinn, was eine Story. Auch danke fürs Teilen an dich. Ja, das ist, fühlt sich auch nach einer schwierigen Zeit an. Ich hatte ja hier dir im Vorfeld genau dieses Bild geschickt mit dem Fischgrätenmuster. Und ich habe da parallel auch schon geguckt. Also was in diesem Bild ja drauf ist, sind verschiedene Kanäle, die zu Low Performance führen. Ne? Also verschiedene Abzweigungen, auf denen du laufen kannst, können dazu führen, dass du am Ende eine Low Performance hast. Und die Geschichten, die wir beide erzählt haben, die würde ich gerne mal versuchen, hier einzusortieren. Ne? Zu verstehen, was war eigentlich die Ursache, die zu der Low Performance geführt hat. Die eine Dimension, die hier gezeigt wird, ist Mensch. Ja. Die zweite ist Tech, ne? Technik, Maschine, Werkzeuge. Und das dritte ist hier Methode, Prozesse. Und das vierte und fünfte ist jeweils einmal Messung und Führung. Und das fünfte ist Umgebung, also Arbeitsumfeld, Firmenkultur, Organisation. Wenn ich jetzt deine Story hernehme, dann ist es ja wahrscheinlich viel Kultur, Organisation, Umgebung, die dazu geführt hat, dass du dann mit deinem deutschen Arbeitsethos, mit deinem deutschen Mindset, mit deutschen Gründlichkeitsanspruch an die Sache rangegangen bist. Und das hat geclasht mit dem sehr schnellen, unbürokratischen, vielleicht auch unpräziseren arbeiten in den USA. Würdest du das bestätigen?
Zum Teil ja. Ich hätte es eher unter zwei anderen Dimensionen verortet. Das ist das Sichtbare. Ich glaube, es war eher die Angst, jetzt hier in deinem Chart steht ja da, also beim Thema Mensch, dass Angst, etwas nicht falsch zu machen, sondern etwas abzugeben und dann der Rolle nicht gerecht zu werden, so wie ich sie interpretiert hatte. Und das andere ist mangelnde Führung gewesen. Mit mir hat nie einer ein Gespräch geführt, weder mein Kunde noch meine Führungskraft dort in den USA. Mein Kollege Claudio, kann ich mal sagen an der Stelle, der kam halt und hat gesagt, Andreas, du bist ja eigentlich ein Peer, du reportest jetzt an mich, aber wirklich helfen kann ich dir nicht so. Also ich glaube, er hat es gut gemeint, im Sinne von, hey, du kommst hier als Senior HRer an und ich kann dir nicht so viel beibringen, aber hat unterschätzt, dass, und ich habe es ja auch unterschätzt, ne, dass das eigentlich eine massive Veränderung ist von Waldorf aus, auch wenn es eine globale Rolle war, in die Silicon Valley zu gehen, in einen ganz anderen Bereich mit echt anspruchsvollen Leuten. Denke ich mir, hey, wir hätten uns da hinsetzen müssen. Ja. Und das würde ich heutzutage auch einer Führungskraft immer raten. Egal, wie hoch angepriesener jemand kommt, setz dich hin mit der Person. Ja. Setz dich hin und geh mal durch, was so Erwartungshaltungen sind, was Sorgen, Ängste, Nöte sind und baue eine Beziehung auf und sowas. Und das sind, glaube ich, sogar die wichtigeren Aspekte, warum die Low Performance zustande gekommen ist.
Weißt du, erinnerst du dich noch an die Geschichte, die ich damals erzählt hatte mit dem ehemaligen Chef von mir, der Bernd? Und beim Bernd war das ja so, der hatte ja damals den Spruch gesagt, soll ich dir jetzt die Welt erklären? Und ich glaube, dass Notwendigkeit, jungen Mitarbeitern die Welt zu erklären, immer größer geworden ist. Also ich glaube, früher war das dann doch auch mal üblich, dass man gesagt hat, ja, jetzt lauf mal 2-3 Wochen einfach mit, guck mal zu. Die Zeit gibt's ja heute gar nicht mehr. Das kann sich oder will sich keine Firma mehr erlauben, weil wir in einer so schnelllebigen Zeit sind. Umso wichtiger ist es, denke ich, wie du richtig sagst, dass man diese Dinge von Anfang an klärt, auch die Erwartungshaltung klärt an die Menschen, die da mit dir arbeiten. Und weißt du was, mir ist gerade was total Interessantes aufgefallen, dieses Fischgrätenbild. Also nochmal die Kategorien, ja. Ich glaube, das war eine These, sag du auch mal, ob du das vom Gefühl her bestätigen würdest. Ich glaube, die meisten Gründe, die zu einer Low Performance führen, sind in der Kategorie 1, in der Kategorie Mensch. Weil was steht hier drin? Angst vor Fehlern, vielleicht auch geringe Eigeninitiative, ne? Private Belastungen, ne? Die Rolle passt vielleicht nicht, fehlende Motivation oder vielleicht auch nicht inspirierende Führungskraft, you name it. Sehr, sehr viele Dinge, die zu einer Low Performance führen, sind emotionale Dinge. Also ich denke natürlich, ja, es kann auch sein, dass dein Laptop schlecht ist, ja, oder dass du vielleicht eine Umgebung hast, in der du nicht arbeiten kannst. Kann alles sein. Aber ich glaube, das ist schon sehr auch ein psychologisches Thema.
Ich glaube, das Chart, was du zeigst oder was wir gerade besprechen an sich, es hat einen Major Flaw. Ich will jetzt nicht in die massive Kritik gehen, also die Einzelpunkte sind alle irgendwie relevant, aber Low Performance, wirst kein Low Performer wegen technischer Probleme. Also dann habe ich einfach ein anderes Verständnis, was Low Performance angeht. Ich nehme, was jetzt haben wir noch, also wir können jetzt ein paar Punkte rausgreifen, wo ich einfach denke, das sind Hürden, die du dann hast, die dazu beitragen, dass deine Leistung in dem Moment nicht top ist, aber das ist nicht das, was Low Performance ausmacht. Und da bin ich bei dir, dass das Thema Mensch, ich würde es eher anders kategorisieren, weil ich glaube, es gibt drei große Treiber, die zu Low Performance und auch zu High Performance führen. Drei Dimensionen, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, dass es immer damit zusammenhängt, habe ich die Fähigkeiten, um diese Rolle auszuüben, die Capabilities eigentlich. Was damit auch einhergeht, ist, bin ich in der richtigen Rolle? Kann ich die lernen oder habe ich die einfach nicht? Das andere ist hier mit mehreren Dimensionen beschrieben, das Thema Kontext, in dem ich arbeite. Kann ich mit dieser Geschwindigkeit umgehen, wie jetzt bei meinem Beispiel? Oder ist die Strategie einfach oder sind die Werte des Unternehmens oder des Teams einfach so unterschiedlich, dass ich damit anecke und damit nicht zurechtkomme zum Beispiel? Und der dritte Punkt ist das, was unter Consciousness und das ist der zentrale Grund hier beim Mensch, glaube ich, den würde ich schon so stehen lassen, ist, wie gehe ich innerlich damit um? Das ist das Thema Mindset eigentlich, wenn du so willst. Ja, oder ist ein bisschen weiter als Mindset, das Angst vor Fehlern zu machen. Fühle ich mich dann in Kombination, in diesem Kontext bedroht, ja, kann ich meine Meinung sagen, kann ich in diesem Umfeld arbeiten, will ich das überhaupt, sehe ich meinen Beitrag dazu? Ich würde es eben in dieser Kategorie clustern, weil ich glaube, da sind die eigentlichen Ursachen. Es geht nicht um ein paar dieser Dinge sind Symptome, bürokratische Hürden zum Beispiel hier in dem Chart, was da drin ist. Ja, das hindert eine Leistung, besser zu werden, aber es führt nicht in der Regel meines Erachtens zu Low Performance. Ja. Wenn alle anderen Dimensionen stabil sind und gut sind, glaube ich, dass bürokratische Hürden nicht der Auslöser sein würden, dass auf einmal Low Performance entsteht.
Also das greife ich auf, ja. Ich glaube, da hast du recht. Das ist einfach eine Darstellung, die versucht zu erklären, wo sie die Ursachen sein können. Aber du hast recht. Ich glaube, dass diese Kategorie Mensch eigentlich das Fundament ist. Die meisten Dinge, die zu Low Performance führen, sind Dinge, die psychologisch sind. Wie bringen wir jetzt einen Abbinder hier rein? Was ist der Takeaway von dem, was wir gelernt haben?
Ja, wir sprechen über Führung, ne? Und jetzt in dem Falle wollen wir ja auch sagen, wir kamen ja davon, du hast eine Schulung gemacht zum Thema, was sind Ursachen, wie die Low Performance entstehen lassen. Ich glaube, das, was für Führungskräfte wichtig ist, zwei Dinge. Low Performance ist nicht zwingend eine naturgegebene Sache. Also ein Mensch ist einfach schlecht und er bleibt auch immer schlecht. Da ist ja, es gibt Ursachen, die dazu geführt haben, dass jemand die Leistung nicht mehr erbringt oder nicht mehr bringen kann. Weil das sehe ich leider auch zu häufig, dass es so in so einer Polarität häufig gesehen wird. Ja, heute bist du gut, ein High Performer, und dann bist du schlecht und du kommst in eine Schublade und da kommst du nicht mehr raus. Ja, so. Und das war dann schon immer so, meistens bei einem Führungskräftewechsel oder ähnliches, ja, anstatt mal anzuerkennen, was war denn in der Vergangenheit, was ist denn so passiert. Und das Zweite ist, da bin ich jetzt hin und her gerissen, aber ich weiß nicht, wie die Schulung war. Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn ich sowas sehe, dass ich dann eher Leute verwirre, als statt, dass ich ihnen helfe. Für mich ist die eigentliche Frage dann als Führungskraft, wenn ich merke, da hat jemand ein Performance-Thema, also ich bin nicht zufrieden oder ich kriege schlechtes Feedback zu einem, ist dann nicht der Schritt der Aufklärung, der Neugier, des ehrlichen Interesses an der Person, eigentlich das wieder Thema Mensch, das Wichtigste. Ja, und das hatten wir auch schon mal, dass du ja sehr nah bei den Leuten bist und sehr, sehr gutes Gespür hast, wie geht's den Leuten eigentlich. Idealerweise bevor die Leistung dann absagt, aber wenn du schon merkst, da ist irgendwas im Busch, diese Antennen zu haben, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, ich weiß nicht, wie man das trainieren kann, aber habt einfach die Augen und Ohren offen. Teil der Führungsrolle ist es, Antennen zu haben, Empathie mit den Leuten, bevor das Kind in den Brunnen fällt und im Grunde genommen ein Lagging Indicator Performance Management passiert. Ja. Sondern was sind die Leading Indicators, die du schon siehst, da passiert irgendwas gerade. Ich muss mit der Person mal sprechen, um das gar nicht erst dahin kommen zu lassen.
Finde ich sehr gut. Ich nehme den Ball mal auf zum Schluss. Ich würde sagen, diese Antennen kannst du insofern verbessern, indem du versuchst, das Thema Energielevel abzuschätzen. Bei dir und bei anderen. Das heißt also, mit welcher Motivation, mit welcher Lust komme ich denn morgens an den Rechner? Montagmorgen oder auch Freitagnachmittag. Oder auch so wie heute Abend habe ich noch ein Meeting gehabt um 7 Uhr. Mit welchem Energielevel treffe ich denn Menschen im Office? Oder wenn ich Menschen im Teams-Call sehe? Mit wie viel Power kommen sie rein? Das ist eigentlich mein Indikator. Wenn ich sehe, gut, du kannst erschöpft sein, aber du kannst trotzdem noch Energie haben. Das ist kein Widerspruch. Und du kennst es auch vielleicht im Sport. Ja? Jemand ist erschöpft auf dem Spielfeld. Du siehst, der hat nicht mehr so viel Power, aber der Wille ist da. Der hat Bock. Der will weitermachen. Und auf der Arbeit ist es doch auch so. Also dieses Engagement-Level hast du auf der Arbeit natürlich nicht, weil wenn wir jetzt 8 Stunden lang Vollgas geben würden, wären wir ja tot am Ende des Tages. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also wenn jemand einfach nur rumhockt und denkt, und du kannst aus dem Gesicht ablesen, wann ist der ganze Spuk hier vorbei, dann weißt du vielleicht, dass er innerlich da nicht mehr engaged ist.
Ist vielleicht die Zeit, eine Auszeit in dem Sinne, mal ein Gespräch zu führen. Ich meine, um wieder auf das Basketballthema zu kommen, wenn du mal 3 eingeschenkt bekommst, dann nimmst du halt die Auszeit und sprichst mit den Leuten oder gibst jemandem eine Pause, um sie wiederzufinden. Dennis Schröder saß auch eine ganze Zeit lang auf der Bank und kam dann wieder und macht den Leader par excellence.
Also eine gute Frage könnte sein, auch als Coach, aber auch als Führungskraft in einem Unternehmen. Hast du nur einen schlechten Tag oder hast du eine schlechte Stunde? War das ein schlechtes Meeting oder was ist los? Hast du gerade keine Motivation mehr? Glaubst du nicht mehr daran, was wir tun? Also solche Fragen können helfen.
Vorsicht, nicht immer alles braucht beim ersten Mal eine Intervention. Ich erkenne einen Trend. Ich glaube, darum geht es sozusagen.
Also das ist ja die letzte Eskalationsstufe. Die erste Eskalationsstufe wäre ja, dass ich sage, hey, come on, let's do it. Ich helfe dir. Wo klemmt's denn? Lass mich dir helfen.
Das Video haben wir nicht veröffentlicht, aber weiß noch in Söcking, als du den Dunking versucht hast.
Ich habe das Video auf meinem Handy. Ich habe 3 Anläufe gemacht und habe keinen Dank gemacht. Und dann hast du gesagt, komm, jetzt atme durch, mach das, ja. Und dann hat mein Sohn das Handy gehalten und hat gesagt, komm, Papa, du schaffst es schon, ja. Und ihr beiden habt mich motiviert und habe ich das tatsächlich gemacht. Und mehrfach hintereinander.
Okay, in diesem Andi, Sinne, danke sehr. War eine schöne Folge und wir hoffen, also nochmal kurze Erinnerung, wenn jemand bis jetzt gehört hat, ich weiß nicht, wie lange die Folge im Schnitt nachher dauert, aber falls nochmal die Erinnerung, bitte uns gerne schreiben, wenn jemand mit uns mal zum Basketball gehen will, entweder in Heidelberg, Academics oder in München, zum FC Bayern München Basketball heißen die, nehmen wir euch gerne mit. Und wenn ihr gegen uns challengen wollt auf dem Freiplatz, ja, we are up for it. Ja, also wir stehen da gerne auch entweder als Zweierteam oder One gegen One, nehmen das auf und berichten dann in der nächsten Folge drüber.
So wird's gemacht. Also, liebe Grüße in den Süden.
Grüße in den Westen. Ciao, ciao.
Also Andi, alles Gute, bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.